Aus Bekennende Kirche Nummer 42. Grußwort des Schriftleiters Jürgen Burkhard Klautke. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Johannes 6, Vers 44. Mit dieser Aussage unseres Herrn Jesus Christus grüße ich Sie herzlich zur neuen Ausgabe der Bekennenden Kirche. Sagen wir es gleich vorweg. Dieses Wort kann nicht als Beitrag zur Bereicherung unserer Spaßgesellschaft dienen. Auch damals, als der Sohn Gottes dieses Wort am See Genezareth erklärte, verfolgte er mit diesem Ausspruch nicht die Absicht, sich bei seinen Zeitgenossen beliebt zu machen. Dabei hatte Christus keineswegs die Absicht, die Tür des Heils für die Zuhörer zuzuschließen. Im Gegenteil, es ging ihm darum, denjenigen, die sich in den Wahn eigener Fähigkeiten hineingesteigert hatten, zwei Dinge deutlich zu machen. Erstens, wie es um den Menschen geistlich bestellt ist. Er ist geistlich tot. Zweitens, wer allein die Ursache für die Rettung des Sünders ist. Es ist Gott, der Vater, der den verlorenen Sünder zum Sohn zieht. Zusammenhang. Was war geschehen? Jesus hatte mit wenigen Broten eine riesige Anzahl von Menschen gespeist, Johannes 6, Vers 5 bis 13. Die von diesem Geschehen begeisterte Menge wollte ihn daraufhin zu ihrem König machen. Endlich einer, der ihren Sehnsüchten und Bedürfnissen entspricht. Aber Christus entzog sich seinen Sympathisanten und damit auch ihren frommen Wunschträumen. Am folgenden Tag trafen Jesus und viele von denen, die kurz zuvor satt geworden waren, in Kapernaum erneut aufeinander, Johannes 6, Vers 25. Es kam zu einem Streitgespräch. Der Sohn Gottes bestand darauf, dass die Menschen sich nicht um die vergängliche Speise kümmern sollten, sondern um die Speise, die zum ewigen Leben bleibt. Er sei gekommen, um ihnen diese Speise zu geben, Johannes 6, Vers 27. Ja, er selbst ist die Speise. Ich bin das Brot des Lebens, Johannes 6, Vers 35. An dieses erste der bekannten Ich Bin-Worte schloss Jesus die Aussage an, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, Johannes 6, Vers 37 und 39. Erstaunlich häufig wiederholt der Herr diese Wahrheit. Allein im hohenpriesterlichen Gebet finden wir sie siebenmal. Johannes 17, Vers 2, 6, 9, 11, 12 und 24. Es ist Gott, der Vater, der dem Sohn die gibt, die er für ihn bestimmt hat. Als die Juden darüber murrten, legte unser Herr nach und verkündete, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Geistlich tot. Mit dieser Aussage deckt der Herr die tiefe geistliche Ohnmacht von uns Menschen auf. Auch an anderen Stellen wird uns dieses vor Augen geführt. Der Sünder kann gegenüber Gott keinerlei Gerechtigkeit vorweisen, Römer 8, Vers 8, Jesaja 64, Vers 5. Nicht nur sein Tun, sondern auch sein Denken ist eitel und verfinstert, Epheser 4, Vers 17 bis 19 und Titus 3, Vers 3. Darum erscheint für den normalen Menschen das, was vom Geist Gottes stammt, als Torheit. Er vermag es nicht anzunehmen, 1. Korinther 2, Vers 14. Zwischen ihm und Gott besteht keine gemeinsame Wellenlänge. Der Mensch ist geistlich tot. Dieses Urteil betrifft nicht nur sein Verhalten, keine Gerechtigkeit, es bezieht sich auch nicht nur auf sein Denken, eitel verfinstert, sondern es umfasst auch seinen Willen. Während der moderne Mensch sich gerne einreden lässt, er sei mündig und frei, ist er im Licht der Wahrheit ein Sklave seines eigenen verderbten Wesens. 2. Petrus 2, Vers 18 und 19. Als der Herr die Juden einmal darauf hinwies, dass nur die Wahrheit sie frei mache, reagierten sie nicht nur entrüstet, sondern ereiferten sich geradezu. Der Grund dafür war, dass sie sofort begriffen, das würde ja heißen, sie seien in ihrem derzeitigen Zustand nicht frei. Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte, Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Johannes 8, Vers 33. Man sollte bei dieser Reaktion einmal innehalten. Ausgerechnet Menschen, die zu einem Volk gehören, das uns zum ersten Mal als Nation in Ägypten in der Sklaverei begegnet, von dem wir allein im Buch der Richter siebenmal lesen, dass andere Völker es unterdrückten und drangsalierten, dass dann in die assyrische Gefangenschaft Nordreich sowie in die babylonische Südreich deportiert wurde und dass in den darauffolgenden Jahrhunderten nahezu ununterbrochen unter der Herrschaft anderer Mächte stand, erklärten, wir sind nie jemandes Knechte gewesen. So realitätsfern kann man sich also in den Wahn über sein eigenes Freisein hineinsteigern. Der Grund ist offensichtlich. Würde man zugeben, wie es um einen wirklich bestellt ist, es wäre ein massiver Angriff auf den eigenen Stolz. Aber Jesus ging auf diese Antwort, die die politische, also die äußere Dimension der eigenen Wirklichkeit nicht wahrhaben will, gar nicht ein. Stattdessen zielte er gleich auf eine viel tiefere Sklaverei. Jeder Mensch, also auch ihr Juden, seid im Machtbereich des Teufels gefangen. Euer Wille ist von ihm bestimmt. Ihr wollt das tun, was euer Vater der Teufel will. Johannes 8, Vers 44. Vergleiche Kolosser 1, Vers 13. Für Menschen, die sich in die Idee verrannt hatten, man könne durch die Erfüllung des Gesetzes zu Gott kommen, muss es in höchstem Maße ärgerlich gewesen sein, zu vernehmen, wie tief sie versklavt sind. Die Feststellung, niemand kann zu Jesus kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn, erschien ihnen geradezu unerträglich. Aber anstatt, dass Jesus diese Aussage im weiteren Gesprächsverlauf relativierte oder die andere Seite betonte, wiederholte er diese Wahrheit wenig später, Johannes 6, Vers 65. Als sich daraufhin viele seiner Jünger von ihm abwandten, war das für den Sohn Gottes noch immer kein Grund zu erklären, ihr habt mich missverstanden. Stattdessen wandte er sich an seine 12 Jünger und stellte ihnen die Frage, wollt ihr etwa auch weggehen? Johannes 6, Vers 66 und 67. Und heute? Wenn man heute lehren würde, niemand kann zu Jesus kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn, gäbe es vermutlich nicht wenige Christen, die mit dem Kopf nicken würden. Sie würden erklären, dass auch sie davon überzeugt seien, dass der Mensch von Adam her geistlich tot ist, unter der Knechtschaft der Sünde lebt und einzig und allein durch Gnade, sola gratia, gerettet wird. Aber dann, als hätten sie schlagartig vergessen, wie es im Lichte des Wortes Gottes um den Menschen bestellt ist, erklären sie unvermittelt, man habe einen freien Willen. Aufgrund dieses freien Willens könne man sich für oder gegen Gott entscheiden. Nachdem man eine Willensentscheidung getroffen habe, empfange man als Folge davon den Geist Gottes. Wenn man das hört, könnte man sich an die Menschen erinnert fühlen, über die Jesus einmal sagt, sie sind Kindern gleich, die an den Marktplätzen sitzen und ihren Freunden mal das eine und dann wieder das Gegenteil zurufen. Vergleiche Matthäus 11, Vers 16 bis 18. In der Regel begründet man diese plötzliche Kehrtwende folgendermaßen. Wenn der Mensch total verloren wäre, müsste er ja passiv in der Ecke sitzen. Weil aber eine solche Haltung offensichtlich nicht der Bibel entspreche, müsse der Mensch einen freien Willen haben. Außerdem würden zahllose Aufforderungen gegen eine solche Behauptung sprechen. Zum Beispiel, suchet mich, so werdet ihr leben. Amos 5, Vers 4. Kommet her zu mir alle. Matthäus 11, Vers 28. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen. Joel 2, Vers 12. Auch verweist man auf die häufigen Bedingungssätze in der Bibel, zum Beispiel, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, Johannes 6, Vers 37. Man sagt, aus derartigen Aussagen könne man redlicherweise nur eine einzige Schlussfolgerung ziehen, es sei dem Menschen möglich, diese Befehle zu befolgen. Und überhaupt, die Bibel appelliere ja ausdrücklich an unseren Willen. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22, Vers 17. Also, so die Argumentation, sei der Mensch Kraft seines eigenen Willens in der Lage, die Voraussetzung, Bedingung dafür zu leisten, das kostenlose Wasser zu nehmen. Was ist dazu zu sagen? Gott zieht durch sein Wort. Natürlich ist es unbestritten, dass es in der Bibel Befehlssätze gibt. Aber aus diesen Aufforderungen darf man nicht schlussfolgern, dass der Mensch in der Lage sei, diese Anweisungen zu befolgen. Das würde im Widerspruch zu anderen Aussagen der Heiligen Schrift stehen. Denn das Wort Gottes lehrt nun einmal, da ist niemand, der Gott sucht, auch nicht einer, Römer 3, Vers 11. Wenn man aus dem Gebot, suchet mich, Amos 5, Vers 4, ableiten wollte, der Mensch würde von sich aus vermögen, Gott zu suchen, dann bestünde zwischen diesen beiden Aussagen eine Spannung. Wenn man aus dem Gebot, wer da will, der nehme, Offenbarung 22, Vers 17, folgern würde, dass es an dem Wollenden liegt, dann stünde das im Widerspruch zu der Aussage, dass es nicht an dem Wollenden liegt, sondern an dem begnadigenden Gott, Römer 9, Vers 16. Wenn man aus dem Gebot »Kommet her zu mir alle« Matthäus 11, Vers 28 entnehmen wollte, dass der Mensch von sich aus zu Christus kommen könne, dann würde das dem entgegengesetzt sein, was wir in unserem Vers hören »Niemand kann zu mir kommen«. Um das zu verstehen, was unser Herr mit der Aussage »Niemand kann zu mir kommen« sagen will, ist es gut, die Fortsetzung dieses Verses zu beachten. Was meint der Herr eigentlich, wenn er sagt, es sei denn, dass der Vater ihn zieht? Was bedeutet das Ziehen des Vaters? Tatsächlich brauchen wir über eine Antwort nicht lange zu rätseln. Der Herr selbst erläutert es bereits im folgenden Vers. Es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Johannes 6, Vers 45. Mit anderen Worten, die Art und Weise, wie Gott den Menschen zu Christus zieht, erfolgt durch seine Lehre, durch sein Wort. Das Wort Gottes gibt uns nicht nur Informationen, sondern es hat die Kraft, den Sünder zu Christus zu ziehen. Die Kraft des Wortes Gottes. Auch an anderen Stellen lehrt die Heilige Schrift diese Wahrheit. Der Apostel Paulus schreibt einmal, dass der Glaube nicht aus uns, sondern aus dem Hören auf das Wort Gottes kommt. Römer 10, Vers 17. Der Mensch wird durch dieses Wort wiedergeboren. 1. Petrus 1, Vers 23 bis 25. Durch das vom Heiligen Geist gewirkte Wort schafft Gott in uns das, was er will. Paulus veranschaulicht diese Wahrheit anhand des ersten Befehls, den wir in der Heiligen Schrift lesen. Es war der Ruf Gottes am ersten Tag, es werde Licht, 1. Mose 1, Vers 3. Im Rahmen unserer menschlichen Denkkategorien müssten wir aus dem Sprechen Gottes die Folgerung ziehen, Gott hätte sich auf irgendetwas bezogen, er hätte an irgendetwas angeknüpft, es wäre irgendeine Vorrichtung vorhanden gewesen, an die sich Gott mit seinem Rufen gewandt hätte, so dass durch sein Sprechsignal sozusagen das Licht angeknipst worden sei. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass das nicht der Fall war. Vielmehr war es so, dass Gott durch seinen Ruf seinen Befehl selbst verwirklichte. Mit diesem Schöpfungsgeschehen vergleicht der Apostel Paulus die Art und Weise, wie Gott im Evangelium zum Menschen kommt und ihm das Heil bewirkt. Der Gott, der aus dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, indem wir Christus erkennen durften. 2. Korinther 4, Vers 6. Damit wird deutlich, die Verkündigung des Wortes Gottes ist das Mittel, durch das Gott so in unsere Herzen hineinleuchtet, dass wir Christus erkennen, dass wir von ihm erfasst werden und auf diese Weise zu ihm gezogen werden. Als Gott zu Abraham sprach, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gemacht, da sagte der Allmächtige dieses nicht, weil er in Abraham oder in Sarah auf irgendeine entsprechende Potenz zurückgreifen konnte, sondern Gott machte diese Aussage als der, der das Nichtseiende ruft, als ob es da wäre, Römer 4, Vers 17. Haben wir recht gelesen, als ob etwas da wäre? Aber da war nichts, vielmehr schuf Gott durch sein Wort das, was er verfügte. Johannes schreibt, so viele ihn, Christus, aber aufnahmen, denen gab er Macht oder Vollmacht, dass sie Kinder Gottes werden. Ausdrücklich fügt der Apostel hinzu, dass dieses Gotteskindwerden nicht aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Menschen erfolgt, sondern dass es allein aus Gott gewirkt wird. Johannes 1, Vers 12 bis 13. Die Unverzichtbarkeit, das Wort Gottes zu verkündigen. Weil der Mensch nicht von sich aus zu Christus kommen kann, sondern nur, wenn er vom Vater gezogen wird, und zwar durch das Wort Gottes, ist es unverzichtbar, dass dieses Wort in der Gemeinde verkündet wird. Unser Herr betont, Menschen werden frei durch das Erkennen der Wahrheit, und das Erkennen der Wahrheit erfolgt durch das Bleiben in seinem Wort. Johannes 8, Vers 31. Das war der Grund, warum bei den Reformatoren das Anliegen zentral stand, dass den Menschen unbedingt das Wort Gottes verkündet werden muss. In diesem Zusammenhang bezeichneten sie das Wort Gottes als Heilsmittel. Damit meinten sowohl Martin Luther als auch Johannes Calvin, dass wir zu Christus und seinem Heilswerk auf Golgatha nur gelangen, wenn wir durch das durch den Heiligen Geist lebendig gemachte Wort Gottes gezogen werden. Das ist ja auch der Grund, warum es so verhängnisvoll ist, ja katastrophal ist, wenn man im Gottesdienst anstatt das Wort Gottes zu hören unterhalten wird. Dabei ist es völlig gleichgültig, ob diese Unterhaltung durch emotionale Spektakel oder durch rührselige Geschichtchen erfolgt. Immer dort, wo das Wort Gottes in rechter Weise verkündet wird, geht es um nicht weniger als um Tod oder Leben. 2. Korinther 2, Vers 15 und 16. Denn noch einmal, es sind geistlich Tote, zu denen dieses vom Geist Gottes gewirkte Wort hindurchdringt, um sie dadurch aufzuerwecken. Dies geschieht entsprechend der Auferweckung der Toten am Ende der Zeiten. Vergleiche Johannes 5, Vers 24 und 25. Wenn der Sünder durch das Wort Gottes zu Christus gezogen wird, ist dieses Erwecktwerden nicht so zu verstehen, wie es seit der Romantik häufig gedeutet wurde. Es müsse darum gehen, die religiösen Gemütsbewegungen, Affekte in Schwingungen zu bringen, gewissermaßen zu stimulieren, zum Beispiel in Erweckungsveranstaltungen, um auf diese Weise die Gaben Jesu, Freude, Friede, Sinn des Lebens etc. und ihn selbst dem Hörer attraktiv zu machen. Wenn das Wort Gottes vom Auferwecktwerden des Sünders spricht, wenn, wie in unserem Vers, vom Ziehen des Vaters die Rede ist, dann hat die Heilige Schrift immer einen Sünder vor Augen, das heißt jemanden, der ein Feind Gottes ist. Man braucht sich nur andere Stellen anzuschauen, in denen das Wort Ziehen im Johannesevangelium vorkommt, um zu erkennen, dass das hier Gemeinte die Überwindung eines Widerstandes beinhaltet. Vergleiche zum Beispiel Johannes 21, Vers 6. Als der erhöhte Herr vor den Toren von Damaskus, dem Saul von Tarsus, erschien, rief er ihm zu, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Apostelgeschichte 26, Vers 14. Dieser wutschnaubende Pharisäer hatte damals tatsächlich alles andere im Sinn, nur nicht zu diesem Jesus umzukehren und ihm zu dienen. Keine Zerstörung des Menschen. Obwohl dieses Ziehen Gottes dem natürlichen Willen des Menschen entgegensteht, ihr wollt nicht zu mir kommen, Johannes 5, Vers 40, schaltet Gott die Verantwortlichkeit des Menschen niemals aus. Ähnlich wie Gott den verfinsterten Verstand des Menschen durch sein Evangelium nicht beseitigt, sondern erleuchtet, wird durch das Ziehen des Vaters der gegen Gott gerichtete Wille des Menschen zwar gebrochen, aber der Heilige Geist vernichtet nicht die moralische Dimension des Menschen. Wenn wir das einmal verstanden haben, dann werden wir dem Sünder zurufen, jeder, der durstig ist, darf trinken. Jeder, der mühselig und beladen ist, wird bei Jesus Ruhe finden. Wir dürfen ihm sagen, es ist vollkommen sicher, dass jeder, der will, kommen und von dem Wasser des Lebens umsonst trinken darf. Denn niemand, der jemals zu Christus zu kommen suchte, um gerettet zu werden, wurde von ihm zurückgewiesen. Während wir dieses verkündigen, wissen wir gleichzeitig, dass das Errettetwerden eines Sünders einzig und allein das Werk Gottes ist. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass der Mensch allein durch das Mittel des Heiligen Wortes Gottes, das der Heilige Geist lebendig macht, Johannes 6, Vers 63, glauben kann. Wir sind davon überzeugt, dass das Kommen des Sünders zu Christus ein machtvolles Wunderwerk Gottes ist, das Gott in seiner Gnade allein schafft, Epheser 2, Vers 8. Er wirkt es an Menschen, die von Natur aus seine Feinde sind. Genau diese Überzeugung will das reformatorische Bekenntnis zum Ausdruck bringen, allein die Gnade, sola gratia. Dieses Ziehen Gottes durch sein Wort ist nicht ein geringeres Werk als sein Schöpfungswerk am Anfang der Zeiten oder als sein Werk in der Auferweckung der Toten am Ende der Zeiten. Der Glaube ist das Werk Gottes, Johannes 6, Vers 29. Weil Christus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, Hebräer 12, Vers 2, ist es völlig unmöglich, über zum Beispiel Hebräer 11 zu predigen im Sinn von »Entdecke den Helden in dir«. Wer so predigt, kennt weder sich selbst, noch kennt er Gott, noch hat er das Evangelium verstanden. Im Lauf der Kirchengeschichte erhob sich immer wieder die Auffassung, der Mensch sei von sich aus in der Lage, zu Gott zu kommen. In der alten Kirche war es der britische Mönch Pelagius, der dieses vertrat. Dagegen musste Augustinus Stellung nehmen. Als im 16. Jahrhundert der Humanist Erasmus seine Ideen über den freien Willen verbreitete, nahm Luther dazu Stellung in seiner Schrift »Vom unfreien Willen«. Wenig später setzte sich Calvin in derselben Angelegenheit mit dem Niederländer Pigius auseinander, der am Beginn der Neuzeit ebenfalls von einem freien Willen schwärmte. Als in den darauffolgenden Jahrhunderten diese Ideen in der christlichen Gemeinde massiv um sich griffen, begünstigt sowohl durch die Aufklärung als auch durch den Idealismus und nicht zuletzt durch die Romantik, mussten verantwortliche Verkündiger des Evangeliums immer wieder darauf bestehen, dass der Mensch nach dem Sündenfall nicht frei ist, sondern versklavt. Gemäß der Heiligen Schrift ist nämlich nicht derjenige frei, der tun kann, was er will. Ein solcher Mensch ist dem Willen des Teufels unterworfen. Ihr wollt den Willen eures Vaters tun, Johannes 8, Vers 44 und Epheser 2, Vers 2 bis 3. Vielmehr ist der frei, der das tun darf, wozu er von Gott geschaffen und bestimmt ist, und dafür ist das Wirken des Geistes Gottes unverzichtbar. Aus Kleiner Katechismus Martin Luthers. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten einigen Glauben. In welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewisslich wahr.